Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute im Studio Franz mit Bernd in der Technik und als Diskussionspartnerin Elisabeth. Wie vor 14 Tagen angekündigt, ist unser heutiges Thema die Tarifrunde, etwas genereller gefasst unter dem Titel Lohn 2007. Die Tarifrunde läuft und verursacht in diesem Jahr im Unterschied zu den letzten einigen Wirbel. Es wird gestreikt und wurde gestreikt. Bei der Telekom wochenlang, im Bausektor ebenfalls einige Zeit. Bei der Bahn läuft der Streik gerade. Das hatte es in den letzten Jahren kaum gegeben. Und das Eigenartige: in der Öffentlichkeit stoßen diese Aktionen zur Durchsetzung von Arbeiterinteressen auf ein gewisses Verständnis. Daneben gab es, wie immer, zum Beispiel in der Chemiebranche, die sich ja dadurch auszeichnet, die üblichen schnellen Abschlüsse ohne klassenkämpferische Drohgebärden und Rituale, wie es heißt. Ganz nach dem Geschmack des herrschenden ökonomischen Sachverstands. Im Bausektor hingegen waren es gleich einzelne unzufriedene Unternehmerverbände, die das ausgehandelte Ergebnis, kaum war es paraphriert, als untragbar ablehnten und Nachverhandlung verlangten. Die Gewerkschaft macht dieses Jahr, und es ist gerade dieses Argument, das auch in der Öffentlichkeit eine gewisse Zustimmung findet, ihre Forderungen vor allem mit einem Argument geltend: die Wirtschaft boomt. Da sollen die arbeitenden Massen, die sich in den letzten Jahren mit niedrigen Abschlüssen, in der Regel sogar mit Reallohnsenkungen zufrieden gegeben haben, auch einen Schluck aus der berühmten Pulle haben. Die Unternehmer konfrontieren die Gewerkschaft. Wenn sie deren Forderungen nicht einfach rundweg ablehnen, gleich mit einer Gegenforderung: Tarifabschlüsse, Zugeständnisse, Verbesserungen nur, wenn die Gewerkschaft gleich ein Konzept der Gegenfinanzierung mitliefert oder auf das von den Unternehmern verlangte Konzept der berühmten Gegenfinanzierung einsteigt. Nach dem Muster: Lohnerhöhung nur gegen Arbeitszeitverlängerung. Und zwar alles wegen und unter dem Titel Standort bzw. Beschäftigungssicherung. Unsere heutige einstündige Sendung befasst sich vor allen Dingen mit zwei Themen: dem Argument der Gewerkschaft, die Wirtschaft boomt, da sollen die, die jahrelang Verzicht geübt haben, auch was von haben, und der etwas genaueren Befassung anhand des Abschlusses der Telekom damit, was das für eine seltsame Form von Tarifverträgen ist, die heutzutage unter dem Titel Standortsicherung oder Beschäftigungssicherung abgeschlossen werden. Was ist das, wenn es heißt, ein Tarifvertrag zur Sicherung des Standorts? Gut. Elisabeth, du hast das Wort.
Bevor wir da einsteigen, empfiehlt sich vielleicht eine kleine Erinnerung daran, was in den letzten Jahren, also ich meine jetzt die Zeit zwischen den Tarifrunden, was da so alles gelaufen ist. Tarifrunden, die sind ja im Prinzip wie früher eine organisierte Zurückweisung der Verschlechterungen, denen die Arbeiter und die Angestellten in den Betrieben in der Zeit eben zwischen den Tarifrunden, also im Verlauf des Jahres, seitens der Unternehmer ausgesetzt waren. in den Tarifvereinbarungen, das ist die einzige Gelegenheit, die sie zumindest rechtlich haben, sollen zugunsten der Arbeiter und Angestellten Korrekturen am Lohn- und Leistungsverhältnis durchgesetzt werden. Und was die Zumutungen, die man eben mit Tarifverträgen prinzipiell erstmal ausgleichen, kompensieren will, was die angeht, da ist in den letzten Jahren so einiges zusammengekommen. Es vergeht keine Woche ohne Meldungen von den Unternehmern oder ja in der Regel von den Unternehmern, was alles umgekrempelt werden müsse. Massenentlassungen waren und sind an der Tagesordnung, kombiniert mit Leistungssteigerungen und Mehrarbeit. Mehrarbeit für den Rest der Belegschaft, die nicht entlassen werden. Betriebsschließungen und Verlagerungen, Lohnkürzungen auf breiter Front, in der Regel in zweistelliger Höhe, also in zweistelligen Prozentzahlen, werden durchgesetzt. Und das alles immer wegen der Globalisierung, wegen der Wettbewerbsfähigkeit. So heißt es zumindest. Es handelt sich bei dem, was da in den letzten Jahren so gelaufen ist, um eine derartige Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, dass sogar in der demokratischen Öffentlichkeit hässliche Charakterisierungen aufkamen. Da wurde zum Beispiel gewarnt vor einer Rückkehr zum Manchester-Kapitalismus. Bekanntlich verbindet man den ja mit dem absoluten Elend der arbeitenden Bevölkerung. Dann gab es die Kritik letztes Jahr zum Beispiel von Müntefering. Müntefering, der warnte vor dem Einfall der Heuschrecken, die ganze Betriebe nur aus kurzfristigem Profitinteresse umkrempeln würden. Es war die Rede vom Prekariat, kritisch, und es wurde konstatiert, es gibt eine neue Armut in Deutschland. Dazu gesagt wurde, jeder Lohnempfänger im Prinzip könne in diese neue Armut abstürzen. Die wurde dann zwar doch wieder als Schicksal bebildert, in TV-Sendungen und Zeitungen als Einzelfall im Prinzip dargestellt. Dennoch immerhin, also es wurde durchaus in der Öffentlichkeit Notiz genommen von der Verschlechterung der Lebensbedingung der Leute. Vielleicht möchte ich nur eins erwähnen in diesem Zusammenhang, und das ist die Debatte um den Mindestlohn. Merkel und Müntefering, also offizielle Vertreter des Systems, fordern, der Mensch müsse vom Lohn seiner Arbeit leben können und denken laut über die Einführung eines Mindestlohns nach. Der Frage, wie man mit 7,50 Euro für die Stunde über die Runden kommen soll, der wollen wir jetzt gar nicht nachgehen, sondern nur auf Folgendes hinweisen. Die Forderung selber nach einer Untergrenze beim Lohnsenken, das ist ja das, wenn Sie sagen, es müsste einen Mindestlohn geben, ist ein einziges Dokument, wie es in den Fabriken um die Arbeit und ihre Entlohnung bestellt ist. Also, dafür sollen meine Hinweise hier stehen. Es gibt Gründe, mehr als genug, um in der Tarifrunde, also der rechtlich vorgesehenen Möglichkeit, die die Arbeiter und Angestellten haben, auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lage zu dringen.
Richtig. Genau mit dem, was du gerade ausgeführt hast, Elisabeth, argumentiert die Gewerkschaft, beziehungsweise genauer gesagt, das ist die Folie, so etwas wie der Hintergrund, den sie sich zunutze macht. Die Wirtschaft boomt. Rekordgewinne, Rekordzahlen, Rekordergebnisse. Da ist es doch nur recht und billig, wenn die, die jahrelang Verzicht geübt haben, auch was davon haben. Zum Beispiel, weil es gerade aktuell ist bei der Bahn, ich zitiere einmal aus den Internetseiten, der Tarifgemeinschaft Transnet GdBA, die jetzt Übereinkommenserhöhungen für rund 135.000 Beschäftigte verhandelt. Die Rekordergebnisse des Konzerns kamen nicht von ungefähr. Sie sind das Ergebnis harter und guter Arbeit von Zehntausenden von Beschäftigten. Dafür müsse es jetzt eine angemessene Einkommenserhöhung geben. Die Kolleginnen und Kollegen haben seit Jahren auf Tariferhöhungen verzichtet. Die Beschäftigten müssen endlich auch die Früchte ihrer guten Arbeit ernten können. Und so weiter und so fort. Ähnliche Formulierungen zuhauf. Was ist das Argument? Die Gewerkschaft bezieht sich auf etwas, das in den letzten Jahren, kleine Klammer, scheinbar unter ihrer Zustimmung und Tatwert, zumindest Duldung, um es jetzt mal so stehen zu lassen, Klammer zu, passiert ist. Alle deine Zitate eben, dein Hinweis darauf, wie es in der Öffentlichkeit reflektiert wird, verweist, dass betrieblicherseits und natürlich staatlicherseits ein massives Verarmungsprogramm in Deutschland stattgefunden hat. Und jetzt kommt die Gewerkschaft und begründet ihre Lohnforderungen aus dem Geist der Gerechtigkeit und Dienstbarkeit. Ja, wenn sie doch schon so viel verzichtet haben, dann ist es jetzt nur gerecht und billig, wenn sie ihren Anteil bekommen. Das ist eine sehr schlechte Begründung für eine Lohnerhöhung. Denn verräterisch an diesem Argument ist der Bezugspunkt, die gute Konjunktur, die boomende Wirtschaft, die sprudelnden Gewinne. Ja, wenn die Unternehmen saftige Gewinne einfahren, und das übrigens seit Jahren, ja, dann sollen auch die, die für diese Gewinne jahrelang Lohnverzicht geübt haben, etwas davon haben, daran beteiligt werden. Da möchte man doch gleich von Anfang an fragen, und andernfalls, wenn die mal nicht so sprudeln, dann geht das wohl wie selbstverständlich in Ordnung, dass die Arbeiter, die von ihrem Lohn leben müssen, zugunsten der Gegenseite, der Macht des Eigentums mit dem Lohn ganz anders kalkuliert, verzichten. Die kalkuliert nämlich mit dem Lohn als Mittel der Kostensenkung, um den Gewinn zu maximieren. Dieser Standpunkt, der den Lohn, wohlgemerkt, dieser Standpunkt der Vertretung, der organisierten Vertretung des Arbeiterinteresses, der den Lohn, das einzige Mittel, über das die Arbeiter verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, nur unter dem Gesichtspunkt gelten lässt, dass er auch als Mittel der entgegengesetzten Kalkulation des Eigentümers sich bewährt, ist nicht nur der altbekannte Kern aller Forderungen, womit Politiker, Presse und Unternehmer sowieso in den letzten Jahren für Lohnverzicht agitiert haben, wegen der schwierigen Lage in Deutschland, damit es wieder aufwärts geht. Es gibt nichts zu verteilen, weil, sondern ist jetzt auch die Werbung für Lohnerhöhungen. Das kann nicht sein. Das Argument Boom operiert immer mit Lohnerhöhung, weil die Arbeiter es brauchen, nie und nimmer. Lohn nur weil Boom ist das Argument, also weil die Gegenseite ihren Erfolg hat, weil sich der Verzicht angeblich für die Gegenseite gelohnt hat. Bei dieser Rechtfertigung, das fällt mir mal als zentraler Einwand auf, taucht der Lohn nicht in der Funktion auf, die er für die arbeitende Bevölkerung, für die Belegschaft hat. Als Mittel, mit dem sie zurechtkommen muss, auf das sie verwiesen ist, weil sie kein Einkommen besitzt. Um alle Bedürfnisse und Notwendigkeiten ihrer Existenz und oft genug natürlich die ihrer ganzen Familie zu bestreiten. Mitten in der Tarifrunde, in der es doch um die Existenzbedingungen der Lohnabhängigen geht, darum, ob und wie die vom Entgelt, das sie für die Arbeit bekommen, leben müssen, kommt dieser Bezug auf den Lohn als Lebensmittel gar nicht vor. Dieser Gesichtspunkt, das Lebensinteresse der Lohnabhängigen, ist als Maßstab der Bemessung in der bundesdeutschen Tarifrunde 2007 nicht vorgesehen. Maß nimmt in dieser Argumentation der Lohn einzig und allein an dem, was die Wirtschaft verträgt. Und deren Rechnungsweise ist dem Lebensinteresse konträr entgegengesetzt. Der Lohn, der vom unternehmerischen Interesse als Kosten kalkuliert wird, muss möglichst niedrig gehalten werden, weil er nur so seinen Dienst als Mittel zur Gewinnkalkulation tut. Dieses Ergebnis ist es ja gerade, dass die Arbeiter ausbaden. Und in den letzten Jahren sehr nachhaltig mit Reallohnsenkungen ausgebadet haben. Und jetzt kommt die Gewerkschaft daher und verwendet dieses Argument und meint doch glatt, weil die Zeiten etwas besser sind, weil der Lohnverzicht zu sprudelnden Gewinnen geführt hat, sei es eine gute Begründung für das Gegenteil, für eine Erhöhung. Da täuscht sie sich gewaltig. Das ist die schlechteste Bedingung, weil sie von dem Gegensatz, der im Eigentum zum Lohn von unternehmerischer Seite aufgemacht wird, nichts wissen will. So viel einmal zum zentralen Argument der Gewerkschaft.
Ja, die Arbeitgeber, die sind nicht so bescheiden wie die Gewerkschaft, was jetzt ausgeführt wurde. Die gehen seit Jahren schon in die Offensive in Tarifverhandlungen, zum Beispiel dadurch, dass sie selber mit Forderungen in die Tarifrunde eintreten, was ja erstmal eigentlich sachlich so früher nicht der Fall war. Wie eben schon mal ausgeführt, eigentlich handelt es sich ja da um die Veranstaltung, wo es darum geht, dass die Gewerkschaft das kompensiert, was im Laufe des Jahres den Arbeitern an Zumutungen beschert wurde. Inzwischen ist es normal, dass die Arbeitgeber antreten und dieses und jenes, also Lohnkürzung und Arbeitszeitverlängerung, verlangen. Daneben gibt es aber jetzt richtig einen neuen Schlager aus dem Unternehmerlager zur Abwehr prinzipiell aller gewerkschaftlichen Forderungen. Es heißt immer, es geht darum, den Standort zu sichern. Wie schon gesagt, mit dem Argument wollen wir uns ja ein bisschen näher mal beschäftigen. Es geht darum, mal zu klären, oder was das für Verträge sind, wenn im Namen der Sicherung von Beschäftigung am jeweiligen Standort die Beschäftigten selber in großem Stil Lohnkürzungen kombiniert mit Arbeitszeitverlängerung inklusive mehr Flexibilisierung hinnehmen müssen, wenn die Arbeitgeber von der Gewerkschaft die Unterschrift unter solche Vertragswerke verlangen. Ich möchte das mal an dem Beispiel, was eigentlich noch jedermann im Ohr haben könnte, Telekom, ausführen. Das ist ja noch nicht so lange her. Da gab es da einen ziemlichen Streit und Streik und das wurde auch ausführlich in der Presse berichtet. Um was ging es da? Man muss sich nochmal kurz zurückerinnern. Es war so, am Anfang des Jahres hatte die Konzernleitung erklärt, dass man den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen nicht über 2008 verlängern werde. war die Art und Weise, wie sie quasi schon ankündigte, dass sie Massenentlassungen machen wolle. Der Verzicht selber auf betriebsbedingte Kündigungen war schon Teil eines Tarifvertrags, den die Telekom mit Verdi vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, im Jahr 2006 war das, vereinbart hatten. Schon damals hat sich die Telekom mit diesem Vertrag die Entlassung von immerhin 32.000 Leuten genehmigen lassen und im Gegenzug, wie es so schön heißt, auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2008 verzichtet. Wie viele Leute dann faktisch entlassen wurden mit anderen Begründungen, das weiß ich nicht. Jetzt gab es, wie gesagt, Anfang des Jahres eine neue Offensive des Konzerns. Da wurde schlicht angesagt, im Servicebereich müssten dringend die Kosten gesenkt werden. Deswegen plane Telekom die Gründung einer neuen Firma. In die sollten 45.000 Mitarbeiter ausgelagert werden. Und die Gehälter dieser Mitarbeiter, so die Ankündigung, müssten in 3 Jahresschritten um 12% sinken. Selbstverständlich mit Arbeitszeitverlängerung, die Arbeitszeit von 34 auf 38 Stunden erhöht werden und der Samstag soll zum Regelarbeitstag werden. Wenn man das mal zusammenrechnet, ergibt sich locker eine Lohnsenkung von 25%. Das Beschäftigungssicherungsangebot der Telekom, so heißt das, was sie da als Gegenleistung präsentieren wollte, heißt: Im Gegenzug wolle das Unternehmen Stellen 2 Jahre länger und damit bis 2010 garantieren. Gut, der Sache nach hat die Ankündigung schon klar gemacht, dass das Beschäftigungssicherungsangebot nichts anderes ist, der Sache nach, als ein Verarmungsprogramm. Inzwischen weiß man, wie die Sache gelaufen ist. Die Gewerkschaft hat die Leute zum Streik aufgerufen, mit dem Ziel, die Auslagerung in eine neue Dienstleistungsfirma und die eben damit verbundene Lohnsenkung zu verhindern. Während des Streiks, das muss man vielleicht noch erwähnen, weil das auch nicht so unbedingt normal ist in hiesigen Breiten, während des Streiks führt die Konzernleitung einen geballten Abwehrkampf und hat damit richtig neue Sitten eingeführt im Umgang mit streikenden Arbeitern. Sie setzte Streikbrecher ein, das wurde alles berichtet in der Tagesschau, setzt allen Streikenden persönlich mit Briefen und Telefonanrufen, hat sie die unter Druck gesetzt und hat mit allen Mitteln versucht, die Leute zu erpressen und vom Streik abzuhalten. Sie hat damit gedroht, dass sie auch ohne Zustimmung von Verdi die neue Firma schlicht gründet und die Änderungskündigungen für die Leute in diesem Fall einseitig durchsetzt. Dann hat sie sich sehr lange geweigert, überhaupt wieder ein Verhandlungsangebot zu machen und so weiter und so weiter. Gut, man weiß, schließlich wurde wieder verhandelt und man hat sich geeinigt. Das Ergebnis, ich möchte es jetzt mal zitieren, damit man einfach mal weiß, ich habe vorhin gesagt, was verlangt war, jetzt was ist dabei rausgekommen. Arbeitszeiterhöhung von 34 auf 38 Stunden. Samstag ist Regelarbeitstag. Eine Nullrunde wurde vereinbart bis Ende 2008. Entgeltreduzierung um 6,5% mit, Zitat, zeitlich begrenzter sozialverträglicher Abfederung. Die Leute bekommen 18 Monate lang noch ihren vollen Lohn, quasi aus einem Ausgleichstopf, dann 12 Monate noch 66%, dann weitere 12 Monate 33%. Die Ausgleichszahlungen enden am 31.12.2010. Nächster Punkt, die Einstiegsgehälter werden um ca. 25-30% gesenkt auf im Schnitt 22.000 Euro, das sind dann so ungefähr 1.800 Euro brutto im Monat. Der Auslagerungsschutz wird bis Ende 2010 für die Mitarbeiter der Servicegesellschaften, also für die, die gerade ausgelagert werden, verlängert. Was ist das für ein Ergebnis? alles in allem mehr oder weniger das, was die Telekom vor den Verhandlungen beantragt hatte. Weswegen der Konzern auch sehr zufrieden vermeldet, Zitat, mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen liegt die Deutsche Telekom gut im Zielkorridor der geplanten Einsparungen von 0,5 bis 0,9 Milliarden Euro im Jahr 2010 und kann rund 50.000 Arbeitsplätze im Konzern sichern. Erstaunlicher ist da schon, dass auch Verdi das Ergebnis als Erfolg feiert. Um das als Erfolg zu feiern, spricht sie schon mal gar nicht in ihrem Flugblatt, was sie an die Leute verteilt hat vor der Urabstimmung, spricht sie schon mal gar nicht darüber, dass mit diesem Vertrag die Arbeitszeit und zwar ordentlich verlängert wurde. Genauso wenig erwähnt sie, dass der Samstag, dass die Samstagsarbeit ab sofort Regelarbeitstag ist. Das heißt, erstens ist es ja eh blöd, wenn man auch noch samstags arbeiten muss. Zweitens gibt es dafür keine Zuschläge mehr. Die Senkung der Einstiegsgehälter um eine riesige Summe wird einfach umgedeutet in einen Erfolg, in den Erfolg, neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben. Da heißt es dann so lapidar, es wurden Regelungen, könnte sie auch gleich sagen, Lohnkürzungen zur Einstellung von mehr als 4.000 Nachwuchskräften getroffen. Und was sagt Verdi zu der Lohnsenkung, die ja immerhin auch vereinbart wurde? Ja, das muss ich zitieren. Da heißt es nämlich, die Einkommen bleiben stabil. Die getroffenen Tarifregelungen sichern die heute vorhandenen Einkommen und damit die Existenzgrundlage und den Lebensstandard der Beschäftigten ab. Trotz Reduzierung des Entgeltniveaus in den neuen Gesellschaften, dafür haben wir gekämpft. Zitat Ende. Da staunt der Laie, muss ich wirklich sagen. Die Einkommen bleiben stabil. Eine merkwürdige gewerkschaftliche Logik. Trotz Reduzierung des Entgelts behaupten sie, das Einkommen bleibt stabil. Die Frage ist wirklich, was ist daran stabil? Wenn die erste von drei massiven Lohnsenkungsrunden erst Ende nächsten Jahres in Kraft tritt. Klar, die Gewerkschaft behauptet stabil, weil sie sagt, erstmal, wir haben einen Ausgleichstopf und am Anfang wird es noch nicht direkt reduziert. Bloß, was ist daran stabil an dem Einkommen und am Lebensstandard, wenn heute schon ausgemacht ist, dass man bis 2010 jedes Jahr weniger verdient? Es gibt noch einen Hinweis dann von Verdi in dem Flugblatt. Da sagen sie, die Entgelttarifverträge wären ja bereits zum 31.12.2008 kündbar, sodass man schon ab diesem Zeitpunkt wieder mit aktiver Tarif- und Entgeltpolitik die Möglichkeit hätte, Entgeltsteigerungen durchzusetzen. Gut, dazu möchte ich nur sagen, das klingt vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade zitiert habe, was Sie in diesem Jahr unterschrieben haben, und zwar bis für das Jahr 2010, wie ein Hohn. Also, die schönfärberischen Deutungen Verdis ändern an der Sache nichts. Wenn man das Ergebnis mal nüchtern betrachtet, kommt raus, der Konzern hat es geschafft, im Prinzip alle seine Zwecke durchzusetzen. Sein Zugeständnis bestand schlicht in dem Ausgleichstopf, also der Streckung. Er hat es trotz Streik geschafft, die Unterschrift der Gewerkschaft unter ein Vertragswerk zu bekommen, in welchem eine massive Verschlechterung der materiellen Lage ihrer Mitglieder besiegelt wird.
Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute, während unserer anständigen Sendung, haben wir uns die aktuell laufende Tarifrunde vorgenommen unter dem Stichwort, was ist eigentlich der Lohn 2006 Es geht vor allen Dingen um zwei Themen. Das erste Thema, dass die Gewerkschaft mit dem Erfolg der Unternehmen auf Grundlage des Lohnverzichts, den sie mit in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat, für Lohnerhöhungen wirbt. Was taugt das Argument, wenn man mit dem Interesse der Gegenseite das Arbeiterinteresse anmeldet? Das konträr entgegengesetzt, also dem Interesse des Eigentums ist, und der Frage, um was für eigenartige Tarifverträge geht es heute, die unter dem Namen Standortsicherungsverträge oder Beschäftigungssicherungsverträge segeln. Elisabeth hat jetzt ausführlich den Verlauf der Tarifrunde am Beispiel des Abschlusses der Telekom gewürdigt. Und wenn man sich das so anhört, was du jetzt gesagt hast, dann fragt sich schon, dass so etwas, warum so etwas heutzutage als normal gilt und zumindest noch als relativer Erfolg für die Arbeitnehmer gefeiert wird. Was für ein Standpunkt liegt davor? Deshalb eine etwas andere Überlegung, eine etwas allgemeinere Überlegung zu dem, was Standortsicherungsverträge sind. Du hast erläutert, das Unternehmen kündigt zigtausende von Entlassungen an und sagt, das ist so etwas wie die Art und Weise, wie die Standortsicherungsverträge eingeführt werden, und sagt, wir können, wenn ihr da nicht mitmacht, ganz anders. Wir können den Betrieb schließen. Wir können ins Ausland gehen. Wir können Abteilungen zumachen. Wir können verkaufen. Das können wir alles. Jetzt überlegt euch, ob ihr unsere Forderung in der Tarifrunde oder auch außerhalb auf unsere Bedingungen nach Lohnverzicht, Arbeitszeitverlängerung, Verschärfung der Arbeitsintensität eingeht oder nicht. Also nochmal, der Betrieb sagt, oder der Betrieb aufgrund seines Rentabilitätskalküls, Globalisierung wird immer groß vorgebracht, sagt, wir wollen die Arbeitskraft verstärkt ausbeuten. Entlassungen sind notwendig, beziehungsweise Kosteneinsparungen sind notwendig, Entlassungen sind notwendig. Ein großes Gezeter muss das sein. Und dann kommt dieser Hammer. Tja, wir können natürlich ganz anders. Wir können gleich alles streichen, alles verlagern, ganze Abteilungen zumachen. Hier bei der Telekom wurde mit der Einrichtung der neuen oder von neuen Servicegesellschaften, also Entlassung von zigzehntausenden Mitarbeitern aus der Telekom ohne gewerkschaftliche Zustimmung gedroht. Oder, wenn das nicht durchgeht, Produktionsverlagerung ins Ausland. Und dann heißt es, ja, unter einer Bedingung werden wir uns das nochmal überlegen. Wir erachten Lohnkürzungen für nötig, Arbeitszeitverlängerungen für nötig. Wenn ihr darauf eingeht, dann könnten wir vielleicht uns eines Besseren besinnen und hier am Standort weiter produzieren. Das ist der Inhalt des Vertrags. Das ist die Art, wie der Betrieb sein Interesse an Rentabilisierung der Arbeit durchsetzt. Heutzutage gefeiert von der Gewerkschaft, sie ist darauf eingestiegen, die Unternehmer haben das schon in den 80er Jahren begonnen, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchgesetzt, derweil sind weit über 100 Betriebe in Deutschland, ich glaube die Zahl liegt zwischen 150 und 300, darauf eingestiegen. Ich habe gelesen im Internet, jedes zweite deutsche Großunternehmen mische in dieser Form von Vertrag mit. Das ist der Inhalt des Vertrags. Aber ein Vertrag ist es allemal. Es wird ja gefeiert von der Gewerkschaft. Es ist auch unsere Leistung. Es ist ein verzwicktes Ding. Der Form nach ist es tatsächlich ein Vertrag. Ein Vertrag, wo es um Leistung und Gegenleistung geht. Ich gebe, damit du gibst. Aber was steht da eigentlich an vertraglich vereinbarten Leistungen gegeneinander? Was verspricht die Arbeitgeberseite als Leistung? Sie verspricht, die Belegschaft weiter zu beschäftigen. Sie garantiert Beschäftigung für einen bestimmten Zeitraum. Nicht immer der ganzen Belegschaft, aber meinetwegen eines Teils der Belegschaft. Entlassungen sind vorab oder auch hinterher keineswegs ausgeschlossen. Sie sind in der Regel sogar fester Bestandteil eines solchen Gesamtabkommens. Dafür hat die andere Seite einen Preis zu zahlen. Eben Lohnabschläge und Mehrarbeit. Was steht jetzt eigentlich auf den beiden Seiten des Vertrags? Leute zu beschäftigen am Standort. Wessen Interesse ist denn das da? Es ist doch genau das Interesse des Arbeitgebers. Es ist doch die Art, wie er seinen Gewinn, seinen Profit macht. Es ist doch sein Mittel, Leute arbeiten zu lassen. Er benutzt ihre Arbeitskraft für seinen Zweck einer gewinnbringenden Produktion. Dabei denkt man, die Arbeit ist doch die Tätigkeit des Arbeiters, seine Leistung. Also muss doch der Unternehmer dann einen Lohn zahlen. Nein, er sagt Lohn. Da müsst ihr für zahlen, durch euren Verzicht. Das ist der Preis, den ich fordere, damit ich euch nach meinen Maßstäben benutzen kann, eben beschäftigen kann. Sonst werdet ihr gar nicht beschäftigt. Also der Lohnverzicht, die Lohnsenkung ist Interesse des Arbeitgebers. Die Beschäftigung ist Interesse des Arbeitgebers. Jetzt steht alles denkbar verrückt auf dem Kopf. Dass man die Belegschaft für den Gewinn des Unternehmens arbeiten lässt. Also, die Art und Weise, wie ein Unternehmen heutzutage im Kapitalismus Gewinn macht, möglichst viel arbeiten lassen, kommt jetzt als Dienst, als Dienstleistung des Unternehmens an den Arbeitern, an den Ausgebeuteten daher, für die er dann noch eine Gegenleistung erbringen muss, damit sie bei ihm arbeiten dürfen. Und die besteht darin, dass sie, was Lohn und Arbeitszeit anbelangt, Bedingungen akzeptieren, zu denen das Unternehmen sie noch mehr, noch effektiver, eben mit gesunkenem Lohn bei längerer Arbeitszeit für seinen Zweck einspannen kann. Aus der Perspektive der Beschäftigten ist so ein Standortsicherungsvertrag eine einzige Perversion. Sie sollen verzichten auf das, wofür sie sich beschäftigen lassen, nämlich Lohn, um ihr Leben zu fristen, damit sie beschäftigt werden, damit sie überhaupt beschäftigt werden. Lohn und Leistung und Gegenleistung haben auf beiden Seiten des Vertrags das gleiche Subjekt, den Unternehmer. Wirklich ein vom Standpunkt des Arbeiters perverser Vertrag, wo alles auf dem Kopf steht. Er bekommt nicht Geld für die Arbeit, die er leistet, nach den Bedingungen, die die Gegenseite im Betrieb definiert. Er zahlt selbst dafür, dass er überhaupt arbeiten kann, dass er beschäftigt wird. Eben in der Form, dass er in Lohneinbußen einwilligt und Verzicht übt.
Gut, der Franz hat jetzt nochmal ausgeführt, was es heißt, dass die Gewerkschaft solche sogenannten Standortsicherungs- oder Beschäftigungsverträge unterschreibt. Ich möchte das nochmal an einem Stichwort der Gewerkschaft nochmal ein bisschen anders beleuchten, weil uns dieses Argument schon sehr wichtig ist, wenn es um den Lohn geht. Das Stichwort heißt Hauptsache Arbeit. Das ist das, mit dem die Gewerkschaft schon sehr lange und sehr ausführlich Tarifpolitik macht. Wir sind der Auffassung, dass es sich dabei um einen sehr schädlichen Standpunkt handelt. Warum? Da will ich jetzt ein paar Argumente zu sagen. Die Gewerkschaft selber vertritt mit diesem Standpunkt Hauptsache Arbeit den Punkt, da sagt sie, nicht das Resultat der Arbeit zählt, also das, wovon der Arbeiter leben muss, sondern Arbeit überhaupt. Arbeit ohne Ansehung des Entgelts, also ohne die Gegenleistung, die der Arbeiter doch braucht, weswegen er doch überhaupt arbeiten geht. Wie kommt ein solcher gewerkschaftlicher Standpunkt zustande? Das ist ja auch nicht eben normal. Die Sachlage, auf die sich die Gewerkschaften beziehen, ist die: Der kalkulatorische Umgang des Kapitals mit der Arbeitskraft hat massenhaft Arbeits- und damit Einkommenslose produziert. Es gibt die sogenannte Massenarbeitslosigkeit, Leute, die kein Einkommen haben. Dem, das ist das Verrückte, setzt die Gewerkschaft die Forderung Hauptsache Arbeit entgegen. Also nichts anderes als die bescheidene Bitte um Indienstnahme. Um Indienstnahme am fremden Eigentum. Dabei wird explizit Abstand genommen von dem, wofür eine Arbeit arbeitet, also von einer Forderung nach dem entsprechenden Lohn. Erläutert haben wir das eben am Beispiel Telekom. Da werden Leute mit 30% weniger Lohn eingestellt als die, die da jetzt schon arbeiten. Das ist die Praxis von dem Hauptsache Arbeit. Welchen Nutzen die Arbeit für die Leute hat, unter welchen Bedingungen sie stattfindet und wie lange der Dienst, den sie zu verrichten haben am fremden Eigentum, wie lange der dauert, das alles ist kein Thema. Also das ist deswegen ein schädlicher Standpunkt, weil mit dieser Forderung, Hauptsache Arbeit, liefert die Gewerkschaft sich bzw. ihre Mitglieder ganz der Gegenseite aus. Es sind die Unternehmer, die sozusagen als Gegenleistung dafür, dass sie die Arbeit, die die Gewerkschaft fordert, geben, ihre Ansprüche an die Arbeit definieren. Und zwar nach beiden Seiten hin, nach der Leistungs- und nach der Lohnseite. Also ausgerechnet denen, für die der Lohn doch eine zu drückende Kost ist, ein Abzug vom Profit, denen, den Arbeitgebern also, die ihren Nutzen aus der Arbeit ständig erhöhen, denen überlässt die Gewerkschaft die Festlegung dessen, was die Arbeiter davon haben. Sie war doch mal angetreten zur Kompensation dessen, was die Unternehmer anstellen mit den Leuten. Wenn sie bei der Forderung Hauptsache Arbeit angelangt ist, dann ist sie an dem Punkt, wo sie sich bzw. ihre Klientel der Erpressung durch die Gegenseite komplett ausliefert.
Ja, macht denn dieses Entgegenkommen der Gewerkschaft jetzt wenigstens die Arbeitsplätze sicherer? Halten denn die Beschäftigungsgarantien, für die im Gegenzug Lohn und Arbeitszeit geopfert werden. Rein empirisch, kaum abgeschlossen, stellt sich heraus, natürlich ist gar nichts garantiert. Ein Unternehmen nach dem anderen rückt nach mehr oder weniger kurzer Frist mit neuen Sanierungs- oder Umstrukturierungsplänen an. So wie du es ja an der Telekom oder am Beispiel der Telekom auch erläutert hast. Der ursprünglich mit Verdi abgeschlossene Umstrukturierungsplan ist dann 2 Jahre später einfach für null und nichtig erklärt worden. Und es hieß, 50.000 müssen gehen. Also Umstrukturierungspläne, die von wegen Beschäftigungsgarantie in der Regel erneut mit in die tausendgehenden Entlassungen zwecks Lohnkostensenkung verbunden sind. Und damit ist eine neue Runde Beschäftigungssicherung angesagt. Wichtig ist, das gehört zur Logik dieser Verträge. Entlassungen sind mit vereinbart. Das ist innertarifvertraglich so geregelt. Wer mal einen Standortsicherungsvertrag liest, stellt fest, dass es regelmäßig, ich zitiere einfach ein Beispiel aus einem Standortsicherungsvertrag, Öffnungsklauseln bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt. Bei der Gefährdung der wirtschaftlichen Bestandsfähigkeit eines Unternehmens können Arbeitgeber und betriebliche Interessenvertretungen Sonderregelungen beantragen. Die Sonderregelungen sind die sogenannte flankierende Maßnahme. Gesamtmetall spricht da ganz stolz von Differenzierungen, Anpassungen der Tarifverträge, die genau das erlauben, die Sistierung von tarifvertraglichen Bestimmungen. Entlassungen haben stattgefunden, aber, und das ist doch jetzt das Schöne, der Standort, eben der Ort, an dem das Unternehmen seinen Reibach macht und weitermachen kann, ist gerettet. Und wenn die Bedingungen dann die Fortführung des Ausbeutungsgeschäfts nicht auf Dauer hergeben, da müssen eben weitere Anpassungen sein. Die Gewerkschaft hat auf jeden Fall gewonnen. Das Unternehmen erst recht. Denn der Standort ist gerettet. Beschäftigung ist gesichert. Das heißt, die Gewerkschaft ist und bleibt dabei im Geschäft. Das Unternehmen macht weiter Gewinn. Und wie viel tausend Entlassungen, wie viel Lohn, wie viel verlängerte Arbeitszeit es gekostet hat, das ist eben der Preis, der dafür zu zahlen ist. Der Sache nach, um es noch einmal zusammenzufassen, wird auf einem für die betroffene Belegschaft sehr schädlichen Unsinn bestanden. Die Belegschaft garantiert durch Lohnverzicht und Mehrarbeit die Rentabilität des Unternehmens und das Management garantiert dafür die Beschäftigung. Dabei zeigen auch diese Fälle klar und deutlich immer nur eins. Die Arbeit ist halt so lange garantiert, solange sie sich rentiert. Und um sie rentabel zu machen, ist es immer wieder einmal fällig, sie effektiver und billiger zu machen und sie von weniger Personal erledigen zu lassen.
Gut, letzter Punkt. Ich hoffe, es ist eins klar geworden. Gründe dafür, einen gescheiten Lohnkampf zu führen, gibt es zuhauf. Geführt wird er, das haben wir jetzt, denke ich, ausführlich dargelegt, von der Gegenseite, und zwar in einem sehr grundsätzlichen Sinn. Vielleicht nochmal so gesagt, grundsätzlich in dem Sinn, die Unternehmer erklären tagtäglich die prinzipielle Unvereinbarkeit von kapitalistischem Wachstumserfolg mit dem Lebensunterhalt seiner Produzenten. Alles, was den Leuten mal zugestanden war in dieser Republik, alles, woran sie sich so halbwegs gewöhnt hatten, was, sagen wir mal, eine Existenzsicherung betrifft. All das wird heutzutage für untragbar erklärt. Und, haben wir auch ausgeführt, es sind die Unternehmer, die laufend Forderungen aufstellen. Sie treten an und verlangen die Unterschrift der Gewerkschaft unter Tarifverträge, in denen sie Lohnkürzungen kombiniert mit Arbeitszeitverlängerungen verbindlich machen. Sie drohen den Gewerkschaften, diese ganz aus dem Verhandlungswesen auszumischen und einseitig bzw. in Betriebsvereinbarungen ihre Absichten ohne die Gewerkschaft durchzusetzen. Genau den Punkt will die Gewerkschaft verhindern und unterschreibt deswegen ein ums andere Mal die Verschlechterung der materiellen Lage ihrer Mitglieder. Und mit diesen Verträgen ist es ja nicht getan. Darüber hinaus haben ja die Kapitalisten, die in der ganzen Zeit zwischen den Tarifrunden alle Freiheit in der täglichen Praxis durch laufende Veränderung der Arbeitsplätze die Anforderungen an die Leute immer wieder neu zu definieren. Noch eine Bemerkung: Der Staat steht übrigens seinen Unternehmern im Kampf gegen die lohnarbeitende Klasse voll bei. Auch das ist bekannt, die sozialen Errungenschaften, mit denen einmal eine BRD die abgrundtiefe Verträglichkeit des kapitalistischen Ausbeutungswesens mit dem Lebensunterhalt der Massen unter Beweis stellte, werden heute als ein einziger Missstand gegeißelt. Ausgerechnet die rapide Zunahme an Sozialfällen beweist demnach die Unhaltbarkeit der bisherigen Leistungen. Und der Ächtung folgt die Tat, Zug um Zug wird alles als untragbare Belastung abgewickelt, woran sich die Arbeiter ein halbes Jahrhundert lang als einigermaßen gesicherte Grundlage ihrer Existenz gewöhnt hatten. Bleibt noch die eine Frage, und was machen die? Was macht die malträtierte Klasse? Kommt sie aus gutem Grund auf die gar nicht überholte Praxis des Lohnkampfs zurück? Nein, ganz offensichtlich nicht. Sie bleibt dabei, ihr Interesse von anderen vertreten zu lassen. Sie tritt nach Ansage für Streiks an und wieder ab und sieht zu, was aus ihr wird.